Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Grenzenloser Jubel, denn das Wintermärchen geht weiter. Deutschlands Eishockeyteam bezwingt sensationell Kanada und kämpft nun am Sonntag um Gold gegen Russland. Mehr zu diesem Olympia-Wunder gleich. Guten Abend. Vom sportlichen Wettstreit zunächst zu einer ernsteren Konkurrenz. Es geht ums tägliche Brot. Angefangen hatte tatsächlich alles mit übrig gebliebenem Brot, das an Obdachlose verteilt wurde. Vor 25 Jahren eröffnete die erste Tafel, fast 1000 gibt es heute in Deutschland. Lebensmittel, die sonst keiner mehr kauft, werden verteilt an die, die zu wenig haben. Und das sind längst nicht mehr nur Wohnungslose, sondern auch Alleinerziehende, kinderreiche Familien, Senioren und zunehmend Flüchtlinge. Manche Tafel, gerade in großen Städten, ist überfordert von so vielen Menschen in Not. In Essen weiß man sich jetzt offensichtlich nicht anders zu helfen, als Ausländer von den Tafeln auszuschließen. Antraut Korde-Strehle.
Diejenigen, die bei der Essener Tafel heute für Lebensmittel Schlange standen, waren fast in der Minderheit. Kameras und Journalisten überall. Nur noch Bedürftige mit deutschem Pass werden hier seit Januar aufgenommen, weil zu viele Migranten und Flüchtlinge zu sehr gedrängelt haben sollen und sich gerade Ältere dadurch bedrängt fühlten.
Wir haben eine Entscheidung getroffen, die wir für einen gewissen Zeitraum einhalten wollen. Und das werden wir auch so weiter so machen.
Der Aufnahmestopp für ausländische Bedürftige. Für viele der heutigen Kunden hier ist die Maßnahme längst fällig gewesen. Zu dreist seien einige beim Warten aufgetreten.
Wenn die sich ja auch alle angestellt hätten, wie man das sonst kennt hier für jahrelang schon. Aber dann, als um 9 Uhr die Türen aufgingen, es war schrecklich, es war wirklich schrecklich.
Konflikte und Pöbeleien könne man aber auch anders begegnen, findet Christa Wagner von der Tafel in Krefeld. Hier gilt für alle, egal welcher Herkunft, wer sich nicht benimmt, fliegt raus.
Egal welche Hautfarbe oder Nationalität, also da machen wir keinen Unterschied. Auch die Deutschen benehmen sich nicht immer so, wie es soll.
Das habe man in der Vergangenheit aus anderen Verdrängungswettbewerben gelernt. Die ersten Tafeln, gegründet in den 90er Jahren für Obdachlose. Aussiedler kamen als Kunden dazu. Ab 2005 Hartz-IV-Empfänger, Alte, Alleinerziehende und jetzt eben Flüchtlinge.
So eine Situation wie jetzt sollte uns aufrütteln, so etwas nicht auf solche Organisationen zu übertragen, sondern am Ende dafür zu sorgen, dass es Tafeln in Deutschland nicht mehr braucht. Und das ist die Aufgabe von Politik und Gesellschaft.
In Essen wollen die Verantwortlichen jetzt schauen, wie ihre Maßnahme, die Auswahl nach Nationalität, funktioniert. Zumindest 6 bis 8 Wochen lang. Zu gern wollen sie auch hier dann wieder allen Bedürftigen helfen.
Der berühmte Blick vom Felsen, hoch oben vom britischen Gibraltar hinunter auf Spanien. Mittlerweile schauen die Briten nur noch als Außenseiter auf die Europäische Union. Denn im kommenden Jahr wollen sie sich loslösen von den europäischen Partnern. Und bereits jetzt sind sie bei Treffen der EU-Mitgliedstaaten außen vor. So wie heute in Brüssel, als die verbliebenen 27 Staaten erstmals die Finanzplanung ab 2021 debattierten. Dabei ging es nicht nur um den Brexit und das Milliardenloch, das der Austritt in den Etat reißen wird, sondern auch um die Solidarität der übrigen EU-Länder, vor allem in der Flüchtlingsfrage. Michael Grütz über einen langen Tag in Brüssel, der zumindest in einem Punkt Fakten schaffte.
Dass sich praktisch alle wichtigen europäischen Politiker derart zuvorkommend um sie bemühen, haben Länder wie Niger, Mali oder Mauretanien, Burkina Faso oder Tschad, die zu den ärmsten der Welt gehören, wohl auch noch nicht erlebt. 414 Millionen Euro sind für sie in kurzer Zeit bereitgestellt worden. Zudem hilft die EU auch militärisch gegen Schleuserbanden und Terrorgruppen. Im Namen der anderen G5-Sahel-Länder hier bedanke ich mich bei der EU für die Einladung und die Unterstützung gegen den Terrorismus und die organisierte Kriminalität. Weniger die Armut in Afrika ist der Grund für die Hilfe, als eher eigene Existenzängste innerhalb der Europäischen Union. Seitdem immer mehr Flüchtlinge kommen wollen, entstehen in Europa neue Grenzen. Kein Wahlkampf mehr, in dem sich Etablierte nicht vor rechtspopulistischen Parteien fürchten. Nicht nur Merkel und Macron kennen das und stehen ihrem italienischen Kollegen bei. Italien wählt in Kürze. Arbeit, es ist viel gemeinsame Arbeit. Wir müssen die Positionen der Populisten und Antieuropäer bekämpfen. die haben schließlich auch schon für den Austritt der Briten gesorgt. Als Nettozahler hat Großbritannien deutlich mehr gegeben, als aus dem EU-Haushalt bekommen. Nun muss das Loch von 10 bis 14 Milliarden Euro gestopft werden, das sie hinterlassen. Dessen nicht genug sorgen Einwanderung und Flüchtlingskrise noch für den nächsten Konflikt. Länder wie Polen oder Ungarn erhalten viele Milliarden mehr, als sie einzahlen, wollen aber niemanden aufnehmen. Darüber ist die Bundeskanzlerin sauer.
Das wiederum kann ja auch dann eine neue Aufgabe sein, die vielleicht von einigen Ländern mehr, von anderen weniger erledigt wird und dann Einfluss auf den zukünftigen Haushalt haben.
Im Klartext, Merkel will Ländern EU-Gelder kürzen können, die keine Flüchtlinge aufnehmen. Beschlüsse gab es heute nicht. Wenn die Verhandlungen über den Haushalt aber richtig beginnen, könnte es ziemlichen Krach geben.
Er ist nach neuesten Umfragen der beliebteste unter den geschäftsführenden Ministern. Und eine große Mehrheit will, dass Sigmar Gabriel weitermacht. Zumindest in der Bevölkerung. Nicht jedoch in der SPD-Parteiführung. Und so sieht es so aus, als sei es bald vorbei mit dem Außenministeramt. Zu viele in seiner Partei hat Gabriel verärgert, zuletzt mit abfälligen Bemerkungen über Martin Schulz. Trotz düsterer Karriereaussichten wirbt jedoch auch Gabriel beim Mitgliederentscheid für ein Ja der Basis zur Großen Koalition. So heute Abend bei einem Heimspiel im Heimatwahlkreis in Goslar, wo man noch zu seinem Helden steht. Christina von Sass.
Den Genossen in Goslar zeigt ein Schild den Weg, dass die Buchstaben schief hängen, irgendwie ein passendes Bild für die SPD in dieser Zeit. Sigmar Gabriel kennt hier fast jeden. Das sind seine Leute, politisch gesehen. Doch auch zu Hause kommt ein wenig Selbstkritik ganz gut, hat sich der Außenminister vielleicht gedacht, nach allem, was passiert ist.
Was mich, das will ich offen sagen, geärgert hat in den letzten Wochen und Monaten, war ein bisschen die Art und Weise, wie das dazu ging. Aber sagen wir, dass ich jetzt hier die klügsten Bemerkungen dazu gemacht hätte, würde ich jetzt auch nicht gerade sagen.
Man könnte das Fishing for Compliments nennen. Jedenfalls folgen prompt die Stimmen, die fordern, dass Sigi, wie sie ihn hier nennen, unbedingt Außenminister bleiben soll.
Wenn ich an Regionales denke, wenn ich an Maas denke, etc., etc., nein, wir haben was Besseres verdient. Deshalb bitte, unsere Bitte, bleib stark, bleib stur, wir brauchen dich als Außenminister.
Dann wird es inhaltlich. Und da wird auch in der Gabrielstadt Goslar Kritik laut. Zum Beispiel von Menschen wie Bärbel Griesmann, seit 54 Jahren in der SPD.
Aber es geht nicht mehr so weiter, dass diese stolze, große, mächtige Partei so durch das Land getrieben wird. Da blutet mir mein altes sozialdemokratisches Herz.
Das alles Entscheidende ist Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Und Glaubwürdigkeit und Vertrauen haben die Wählerinnen und Wähler nicht mehr in unsere Partei.
Auch Gabriel spricht heute Abend von Glaubwürdigkeit und davon, dass die SPD Sorgen ihrer Wähler nicht ernst genug genommen habe, zum Beispiel beim Thema Flüchtlinge.
Die Wahrheit ist aber, wir haben eine Wählerschaft, die in Teilen eben nicht sozusagen aus einer liberalen, gutbürgerlich verdienenden Gruppe kommt, sondern Menschen, die manchmal Sorge hatten, dass in ihrem Stadtteil dadurch die letzten bezahlbaren Wohnungen weggehen.
Nach 2 Stunden Diskussion hat Bärbel Griesmann sogar noch Zeit, ihr Parteibuch zu zeigen. Für Sigmar Gabriel steht morgen schon die nächste Versammlung an. In München allerdings, weit weg von der Heimat.
Im Bundestag wurde heute über den Umgang mit der deutschen Geschichte gestritten. Anlass war eine von den Grünen angestoßene Debatte zum Thema Erinnerungskultur angesichts rechtsextremistischer Angriffe. Damit beginnen die Nachrichten mit Jan Hofer.
Im Kern der Debatte stand die Frage, wie angemessen an die Gräuel der Nazi-Herrschaft erinnert werden kann. Anlass waren umstrittene Äußerungen von AfD-Politikern aus der jüngsten Vergangenheit. Heute warnten AfD-Abgeordnete so wörtlich vor einer Kultivierung von Schuldkomplexen. Vertreter der anderen Parteien mahnten dagegen, Erinnerung schärfe das Geschichtsverständnis in Deutschland.
Es war eine lebhafte Debatte. Unsägliche Tabubrüche von Seiten der AfD beklagen die Grünen. Sie hatten die Aktuelle Stunde eingefordert.
Ihre beiden Fraktionsvorsitzenden hetzen inzwischen fast täglich nach Aussehen, nach Namensklang und nach vermeintlichem Stammbaum. Und damit stehen Sie, meine Damen und Herren, in direkter Tradition der Schlimmsten, die nichts als Tod, Elend, Schimpf und Schande über dieses Land gebracht haben.
Immer wieder in der Kritik der AfD-Landtagsabgeordnete Wolfgang Gedeon, der in Stolpersteinen, die an Holocaust-Opfer gedenken, eine Erinnerungsdiktatur sieht. Nur eine Einzelmeinung, heißt es von der AfD. Sie sehen sich zu Unrecht angegriffen.
Die sozialistische, kollektivistische Gemeinschaft aller Altparteien hier im Hause missbraucht die Erinnerung an die schrecklichen Verbrechen der Nazi-Herrschaft.
Im Gegenteil, heißt es bei vielen Rednern, es sei die AfD, die Geschichte missbrauche.
Sie wollen instrumentalisieren, sie wollen nicht verstehen, sondern sie wollen die Geschichte klittern und das ist erbärmlich.
Die Debatte über Erinnerung und Geschichte, sie wurde auch zur Auseinandersetzung mit der AfD.
Die Botschaft der USA in Israel wird schon bald nach Jerusalem verlegt. Laut US-Außenministerium soll sie zum 70. Jahrestag der Gründung Israels eröffnet werden. Das wäre am 14. Mai. Israel begrüßte die Entscheidung. Die Palästinenser reagierten entrüstet auf die Verlegung zum angekündigten Termin. US-Präsident Trump hatte Jerusalem im Dezember als Hauptstadt Israels anerkannt und die Verlegung der Botschaft von Tel Aviv angekündigt. Damit hatte er weltweit für Empörung gesorgt. Die USA haben weitere Sanktionen gegen Nordkorea verhängt. Die Strafmaßnahmen betreffen mehr als 50 Handels- und Schifffahrtsunternehmen. Ihre Guthaben und Besitztümer in den USA werden eingefroren. US-Präsident Trump sprach von den härtesten Sanktionen, die jemals gegen ein Land verhängt worden seien. Damit will Washington das Regime in Pyongyang zwingen, sein Atom- und Raketenprogramm zu beenden. Der Schauspieler Ulrich Pleitgen ist tot. Wie erst heute bekannt wurde, starb er bereits am Mittwoch in Hamburg. Pleitgen galt als ausgesprochen vielseitig, spielte Theater, drehte Kino- und Fernsehfilme. Einem Millionenpublikum wird er durch seine Rollen in den TV-Serien Familie Dr. Kleist und K3 Kripo Hamburg in Erinnerung bleiben. Pleitgen wurde 71 Jahre alt.
Willkommen zum Sport. Nach 42 Jahren ohne Medaille steht Deutschland wieder in einem Eishockeyfinale bei den Olympischen Spielen. Und alle drehen durch, Julia Büchler.
Es gibt sehr viele und auch sehr witzige Reaktionen. Das Auswärtige Amt zum Beispiel hat getwittert, Achtung, Reisende in Südkorea sollen sich dringend mit Team Deutschland freuen. Finale. Damit hatte keiner gerechnet, außer den Spielern. Schon vor Olympia hatten sie eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet. Ihr Name Mission Gold. Dieses Foto hier aus der Kabine vor dem Spiel zeigt, der Glaube, der war schon immer da. Der Schnappschuss aus der gleichen Kabine nach dem 4:3 zeigt, da ist noch eine große Portion Selbstvertrauen dazugekommen. So sehen Sieger aus.
Es sind diese Momente, in denen einfach alles herausbricht. Freude als Belastungstest. Große Gefühle, großer Jubel und ganz viel Ungläubigkeit.
Uns ist halt alles noch nicht so klar hier. Wir haben eine Medaille.
Ich bin einfach gerade nur happy, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin so stolz, dass wir das geschafft haben.
Es ist ein spannendes Schlussdrittel. Dauerstress für die deutsche Defensive. Die knappe Führung aber über die Ziellinie gebracht. Als Team funktioniert, einer aber herausragend. Torwart Danny Austenbirken.
Die Jungs haben sich in Schüsse geworfen, Schüsse, Pucks gegessen und vorne die Tore gemacht. Und das ist einfach Wahnsinn.
Wahnsinnig selbstbewusst der Auftritt der deutschen Mannschaft. Nach 4 Toren gegen Schweden, nur noch 4 Tore gegen Kanada. Das Team von Marco Sturm, mutig, kreativ, effizient. Sie lassen sich nicht beeindrucken. Nicht von brutalen Bodychecks, nicht von 3 Gegentoren. Den 9-maligen Olympiasieger Kanada niedergerungen.
Verrückte Welt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist unglaublich, was die Mannschaft hier auch heute wieder geleistet hat.
Es ist das Märchen, die Sensation der Olympischen Spiele. Vor 42 Jahren holte Deutschland Bronze. Nun also das Finale. Die Stimmung in der Kabine ausgelassen und der Kapitän ziemlich emotional.
Ein bisschen leid, mein Sohn hat heute Geburtstag, Jonas, alles Gute. Und er hat zu mir gesagt, Papa,
ist okay, wenn du eine Medaille reinbringst, dann ist okay, wenn du nicht bei meinem Geburtstag da bist. Und wir haben es geschafft, Jonas, Leonie, wir bringen eine Medaille heim.
Ob diese Medaille silbern oder golden ist, diese Entscheidung am Sonntag. Im Finale gegen die russischen Athleten. Die Chatgruppe des Teams heißt übrigens Mission Gold. Der Name eigentlich nur eine verrückte Idee, bald vielleicht aber Realität.
Sonntag früh um 5 Uhr morgens startet dann das Eishockey-Finale. Die Biathleten, die sind mit ihren Wettkämpfen schon durch und feiern. Vorher, da gab es nochmal ein kurioses Staffelrennen. Wieder mit viel Wind, wieder mit vielen Fehlschüssen. Aber anders als bei der Frauenstaffel gestern, schnappten sich die Männer heute Bronze.
Sie können auch mit Sektkorken schießen. Lesser, Pfeiffer, Doll und Champ im deutschen Haus. Zeit, mal durchzuatmen nach einem verrückten Rennen. Mal ganz vorne, dann wieder hinten. Einer fehlerlos, ein anderer nicht. Aber am Ende gibt es die Medaille.
Das war so irre, dass der Abstand oder so ein Vorsprung auch ganz, ganz schnell weg sein kann.
Es war wieder nicht einfach und wir hatten heute auch, glaube ich, hier und da ein bisschen Glück auch mit dabei, was wir vielleicht sonst nicht hatten.
Erik Lesser bringt sein Team in Führung mit einer ganz starken Leistung. Doch dann kommt das Stehenschießen von Benedikt Doll. Windgebeutelt schießt er insgesamt 5-mal daneben. 2 Strafrunden. Aus einem Vorsprung wird ein Rückstand.
Es war einfach, sag ich mal, der Wind. Dazu kam dann noch die körperliche Belastung, weil ich auf der Strecke sehr viel investiert habe. Und dann auch so ein bisschen die Nervosität. Also ich war wirklich schon sehr nervös.
Doch damit ist er nicht allein. Auch Martin Fourcade aus Frankreich und der Norweger Emil Hegle-Svensson müssen in die Strafrunde. Anders Arndt Pfeiffer. 10 Schuss, 10 Treffer. Er bringt Deutschland auf den 3. Platz nach vorne.
Ich bin froh, dass ich jetzt einen guten Abschluss gefunden habe und heute nochmal eine tadellose Leistung zeigen konnte. Jetzt war das erste Rennen perfekt und das letzte für mich. Und dann ist die Kugel rund für mich.
Simon Schemp hat beim letzten Schießen sogar noch die Chance auf Silber, doch auch er zeigt Nerven. Insgesamt 10 Nachlader und 3 Strafrunden. Vorne jubeln bescheiden mit kleiner Fahne die Sensationssieger aus Schweden. Mit insgesamt nur 7 Schießfehlern und 55,5 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierten Norweger. Dann kommt Simon Schemp, Rückstand gut 2 Minuten. Er ist enttäuscht von der eigenen Leistung, aber doch froh über Bronze. Und so kann jetzt gefeiert werden. 4 Medaillen für die Männer, 3 für Laura Dahlmeier. Die deutschen Biathleten haben die Erwartungen erfüllt.
Und das macht insgesamt 7 Medaillen. So erfolgreich war im Biathlon kein anderes Land bei diesen Spielen. Im Medaillenspiegel ist Deutschland weiter auf Platz 2. Norwegen führt und ist, was die Gesamtzahl der Medaillen angeht, nicht mehr einzuholen. Kanada auf dem 3. Platz. Es hätte so schön sein können. Ganz Russland war stolz. Am 13. Wettkampftag bei diesen Olympischen Spielen gab es endlich die erste Goldmedaille. Und zwar für die 15 Jahre alte Eiskunstläuferin Alina Sagitova aus Moskau. Ihre Teamkollegin, die holte Silber. Aber dieser Doppelerfolg, der wird nun überschattet von einem neuen Dopingfall. Der 2. im russischen Team. Bobfahrerin Nadezhda Sergejeva steht unter Verdacht. Die Russin wurde positiv getestet, kurz vor ihrem Wettkampf, bei dem sie am Ende 12. wurde. ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt ist in Südkorea vor Ort. Herr Seppelt, ist denn das, was man bei der russischen Athletin nachgewiesen hat, eine klassische Dopingsubstanz?
Das ist ein ganz klassisches Dopingmittel. Trimetazidin ist ein Stimulans, steht eindeutig auf der Liste der verbotenen Wirkstoffe der Welt-Anti-Doping-Agentur. Es ist stimulierend, es ist Herz- und Kreislauf anregend. Und es hat übrigens Ähnlichkeiten mit dem Mittel Meldonium, das bei dem russischen Curler gefunden worden ist. 2 Dopingfälle stehen nun für Russland bei den Olympischen Spielen hier in Pyeongchang zu Buche.
Dieser Dopingfall ist ja auch deshalb sehr brisant, weil er ja auch sportpolitische Konsequenzen haben kann, haben könnte. Wie schätzen Sie das ein?
Es kann gut sein, dass damit die Teilnahme der Russen unter eigener Fahne bei den olympischen Abschlusszeremonien am Sonntag, also bei der Schlussfeier, gefährdet wird. Denn bisher hatte man gesagt, dass das Wohlverhalten der russischen Athleten quasi dazu führen kann, dass sie bei der Schlussfeier teilnehmen können. Aber jetzt ist der 2. Fall aufgetreten bei diesen Spielen. Also offensichtlich gibt es nach wie vor ein Dopingproblem in Russland. Und das kann zur Folge haben, auch wenn momentan die meisten sagen, dass das IOC sich zugunsten der Russen entscheidet. Wird, dass es doch noch eine andere Entscheidung geben wird, Russland von der Schlussfeier ausgeschlossen wird.
Dankeschön für diese Informationen, Hajo Seppelt nach Pyeongchang.
Bitte gerne.
Und die ARD-Doping-Redaktion hat zusammen mit dem schwedischen Fernsehsender SVT noch mehr Spannendes ans Licht gebracht. Eine unglaubliche Zahl. Norwegen hat bei den Spielen tausende Dosen Asthma-Spray dabei. Sind alle ihre Sportler chronisch krank? Nein. Paradox, die Langläufer topfit nutzen die Sprays wohl am meisten und sie haben auch die meisten Medaillen geholt. 13 Stück.
Scheinbar mühelos rennen Norwegens Langläufer alles in Grund und Boden. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. 6000 Asthmamittel für 121 Sportler hat Norwegens Medizinchefin im Olympiagepäck. Die Skandinavier im Zwielicht. Es ist gut, diesen Arztkoffer dabei zu haben, aber wir werden fast alles wieder mit zurückbringen. Wir wollen nur vorbereitet sein. Modellathleten wie Marit Bjørgen, auf dem Papier krank. Asthma, die Volkskrankheit, raubt den ausdauerstärksten Winterathleten den Atem. Mittel wie dieses sollen Beschwerden lindern, steigern aber auch die Leistungsfähigkeit.
Bei dem Asthmamittel Formoterol hat sich in Testreihen mit Probanden gezeigt, dass es die Leistung im Sprint und die Muskelkraft stark erhöhen kann. Hochintensive Arbeit, Muskelkraft. Es ist wohl anzunehmen, dass sie auch für die Sportart Skilanglauf ähnliche Wirkungen erzielen können.
2016 wird Norwegens Langlaufmaschine Martin Jonsrud Sundby aus dem Verkehr gezogen. Wegen zu hoher Dosierung eines Asthmamittels 2 Monate Sperre, mitten im Sommer. In Pyeongchang holt Sundby 2-mal Gold, 1-mal Silber, trotz chronischer Atemwegserkrankung.
Dann musst du ins Bett, gehst unter die Decke, trinkst heißen Tee, schläfst, passt auf dich auf und nimmst, wenn nötig, Antibiotika, um dich vor einer Infektion zu schützen.
Solange das Schlupfloch Asthma bleibt, wird es schwer, den Norwegern Gold zu entreißen.
Fehlt noch das Unentschieden im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga. Mainz und Wolfsburg trennen sich 1:1. Das war's für heute vom Sport in den Tagesthemen. Weiter geht's mit Pina Atalay.
Ja, uns bleibt der Blick aufs Wetter. Wie wird's denn am Wochenende, Claudia Kleinert?
Pina, es wird sehr sonnig, aber auch eisekalt, vor allem morgen, wo noch ein heftiger Wind pfeift. Und die nächsten Tage und Nächte, die bringen Temperaturen deutlich unter 0 Grad. Sie sehen es hier, Beispiel Köln, am Montagmorgen -7 Grad. In Berlin sind es sogar am Sonntagmorgen und Montagmorgen -11 Grad. Selbst morgen früh nur -7 Grad und auch tagsüber bleiben wir dann meist im Dauerfrostbereich. In den höheren Lagen noch heftiger, morgen schwere Sturmböen, zum Teil auch orkanartige Böen im Hochschwarzwald. Und die Nächte dann -15, nachts zum Montag -20 Grad. Tagsüber geht's nicht über die -16 Grad, das bei dem heftigen Wind. Da holt man sich schnell Erfrierungen. Also für die nächsten Tage wirklich Handschuhe, Schal, Gesicht, alles schützen vor dieser eisigen Kälte, die mit dem Nordostwind kommt. In der Nacht ist es dann auch vor allem über der Mitte oft sternenklar. Nach Nordosten gibt's dichte Wolken. Und von der Ostsee her kommen immer mal wieder einzelne Schneeschauer. Im Süden auch noch dichtere Wolken. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf Werte von meist -1 bis -9 Grad. In den höheren Lagen der Mittelgebirge -11 bis -17 Grad. Das sind die Frühtemperaturen. Morgen Vormittag dann aber häufig Sonnenschein. Im Nordosten noch kompakte Wolken. Einzelne Schneeschauer rund um die Ostsee. Auch im Süden sind die Wolken etwas dichter. Im Laufe des Nachmittags lockert es dann aber auf. Und zumindest sollte dann mal jeder die Sonne gesehen haben am morgigen Tag. Weiterhin bleibt die Problematik, dass über die Ostsee der Wind weht. Dementsprechend dort auch immer wieder Schneeschauer auftauchen können. Das gilt auch für die nächsten Tage. Die Höchstwerte im Nordosten meist -2 bis +1 Grad. Ähnliche Werte auch am Alpenrand. Dann so Richtung Mannheim, Rhein-Main-Gebiet um die 7 Grad plus. Trotzdem fühlt sich das kalt an, weil der Wind sehr heftig ist. Kommt aus Nordosten. Wie gesagt, schwere Sturmböen, orkanartige Böen in den Hochlagen des Schwarzwaldes. In den nächsten Tagen dann vor allem im Norden etwas Schnee. Es bleibt der eiskalte Wind und auch tagsüber sehr kalt, auch wenn dazu ab und zu mal die Sonne scheint.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Und das war's von uns. Direkt im Anschluss sehen Sie einen Krimi aus der Reihe Mord in bester Gesellschaft. Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Eine gute Nacht Ihnen allen.